Platten hören. Diesen Ausdruck habe ich mir bis heute eigentlich auch nicht abgewöhnt, obwohl er ja erstens ein Anachronismus ist, wo ich doch eigentlich CDs meine, und ich mich zweitens gegenüber Jüngeren sofort als 70er-Jahre-Kind oute oder noch älter. Ja, aber ein Problem ist das ja nicht unbedingt, denn alles kommt zurück, sogar die Karottenhose. Und die Platten auch. Der Markt wächst seit Jahren wieder. Wer sind die Käufer? Warum greifen sie zur Technik von gestern? Anlässlich des morgigen Record Store Day hat sich Dominik Schottner in unabhängigen Plattenläden umgeschaut.
Dieses Kratzen, dieses Knistern in den Boxen, ist das nicht herrlich? Ist das nicht warm und kuschelig und wohltuend und... Nein? Ja, zugegeben, besonders praktisch ist das, was hinter diesem Geräusch steht, natürlich nicht. Ist eine Seite der Platte zu Ende, muss man aufhören zu essen oder zu spülen oder was auch immer man gerade macht. Und dann muss man aufstehen und zum Plattenspieler laufen und... Ach, aber warm, das ist der Sound doch trotzdem, oder?
Wenn man sich überlegt, wofür die Platte heute steht, dann denke ich, dass man das mit Fetisch beschreiben könnte, aber dann eben doch so, wie wir Fetisch auch im Alltag verstehen. Vielleicht nicht im Sinne von Lack und Leder, aber dann doch so, dass man sich stark affektiv aufgeladen auf etwas bezieht, das man halt unbedingt haben muss. Warum man es eben auch sammelt, warum man es eben dann auch fast zwanghaft dann kaufen muss. Da steht die Platte viel eher für diesen Fetisch, als das andere Tonträger formen können.
Der mir da gerade Fetischismus attestiert hat, heißt Stefan Niklas. Er ist Philosoph an der Universität zu Köln. Sein Forschungsgebiet: mobiles Musikhören als ästhetische Erfahrung. In anderen Worten, er versucht herauszufinden, wie wir unsere Leben mit Hilfe von zusammengequetschten Musikdateien mit einem Soundtrack versehen. Besitzt so einer überhaupt noch einen Plattenspieler?
Also ich habe meinen Plattenspieler erst seit 2 Jahren. Den habe ich mir von meinem Bruder geben lassen, dem der gehört, weil er ihn nicht mehr braucht und ich gerne Alben höre und ich das befriedigender finde, wenn man ein Album sich als Platte denn als CD oder als MP3 kauft. Weil ich das schätze, was die Platte so drumherum als Artwork mitbringt, weil ich das irgendwie einfach, vielleicht weil ich es cool finde.
Aber eine Schallplatte, Herr Niklas, das ist doch mehr als Coolness auf Vinylscheiben mit Durchmessern zwischen 18 und 30 Zentimetern. Eine Schallplatte, das ist doch, jetzt seien wir mal ehrlich, das ist doch der König der Tonträger. Was sagen Sie dazu, Dr. Florian Drücke?
Aus unserem Jahresbericht ergibt sich, dass Vinyl wieder zugenommen hat, und zwar um 20%, und das ist ja deutlich in der Nische, und insofern ist das eine etablierte Nische, im Gegensatz zum Beispiel zur Musikkassette, die komplett wegbricht.
Danke, Herr Dr. Drücke, jetzt haben wir es also endlich amtlich. Schallplatten besetzen eine wichtige Nische. Laut den Zahlen des Bundesverbandes Musikindustrie, dessen Geschäfte Dr. Drücke führt, wurden in deutschen Läden im vergangenen Jahr nämlich rund 1,3 Millionen Langspielplatten gekauft. Und da sind die Umsätze auf Flohmärkten, in kleinen Plattenläden oder bei eBay noch gar nicht mitgerechnet. Gut, im selben Zeitraum gingen auch mehr als 100-mal so viele CDs über die Ladentische, ganz zu schweigen vom stetig wachsenden Download-Bereich. Aber 2010, das war auch das 4. Jahr in Folge, in dem mehr als 100.000 neue Plattenspieler verkauft wurden. Das schreibt die Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik aus Frankfurt in ihrem Jahresbericht. Und der ist für die Hersteller von Unterhaltungselektronik eine Instanz. Wo also steht die Platte wirklich? Welche Musik erscheint überhaupt noch auf Vinyl? Fragen wir einen Fachmann. Thomas Rhein, er ist Mitinhaber von Parallelschallplatten in Köln, einem nicht allzu großen, aber sehr gut sortierten Plattenladen.
Was man feststellen kann, ist, dass wieder Mainstream-Sachen auf Vinyl veröffentlicht werden. Es gibt alles auf Platte jetzt neu oder auch Wiederveröffentlichungen. Also nicht nur so Nischensachen, jetzt Underground-Sachen, sondern halt auch irgendwelche Journey-Sachen, wo ich mich immer frage, wer das kauft. Also die neue Bab gibt es als Platte, die neue Grönemeyer als Platte. Sowas wie Dire Straits, das gibt Madonna, gibt's auch auf Platte, Lady Gaga gibt's auf Platte, Christina Aguilera. Das sind dann natürlich kleine Auflagen, aber die Industrie hat halt auch irgendwann festgestellt, das kann man auch verkaufen scheinbar.
Ich fasse zusammen. Platten sind Fetische. Sie leben in einer ziemlich etablierten Nische und stehen im Dienst von sogenannten Popstars wie Lady Gaga. Aber was ist eigentlich mit klassischer Musik? Die Deutsche Grammophon, das bekannteste Klassiklabel, trägt die Platte doch sogar irgendwie im Namen. Und die Mehrheit der Klassikhörer ist mit Schellack und Vinyl aufgewachsen. Stefan Niklas von der Uni Köln.
Die Klassikszene zeichnet sich so, glaube ich, besonders dadurch aus, dass es so einen Hang zum Purismus gibt. Also die Suche auch nach dem reinen Klang und gerade auch danach, dass eben keine Störgeräusche da sind. Das hängt damit zusammen, dass in der Klassik der Werkcharakter von Musik besonders stark im Vordergrund steht. Der Werkcharakter zum Beispiel von Beethovens Fünfter, einem Kunstwerk für die Ewigkeiten, das nicht angetastet werden soll, das möglichst werktreu auch wiedergegeben werden soll oder interessant interpretiert. Und das Werk ist sowieso schon eine tendenziell puristische Kategorie. Und der puristischste Tonträger, der dazu passt, ist die CD. Sehr viel mehr als die Platte. Die CD liefert den perfekten, bereinigten digitalen Sound, ist trotzdem sammelbar und entspricht, glaube ich, diesem Bedürfnis sehr viel stärker.
Ja, aber auch im Techno kommt es auf einen klaren Sound an. Trotzdem legen DJs, die etwas auf sich halten, mit Platten auf. Warum?
Die Produktionsbedingungen von Techno waren ganz stark von der Platte von Vinyl abhängig. Die Art von Musik, wie sie da produziert wurde und vor allem live von einem DJ in einem Club produziert wurde, konnte nur durch Platten ermöglicht werden, weil in der Regel nur bestimmte Tonspuren, nur bestimmte Beats auf den Platten waren und nicht komplette Tracks. Und die dann erst von dem DJ sozusagen just in time, also wirklich in dem Moment, in dem er auflegt, dann eben auch so als Stück zusammen gemixt werden. Deswegen gibt es technische Gründe oder einfach Produktionsbedingungen, wie ich gesagt habe, die die Platte zu einem wichtigen Instrument eigentlich in der Techno-Szene gemacht haben.
Technische Gründe? Gut, damit wären die Letztbegründungen für die Existenz und Nutzung der Vinylplatte ja jetzt fast komplett. Sie ist erotisch, sie ist ein Kunstprodukt, sie ist ökonomisch trotz allem sinnvoll, weil sie eine wichtige Nische besetzt und man kann sie sammeln. Fehlt da noch irgendetwas? Vielleicht für Körper und Geist?
Man verzichtet beim Plattehören auf Mobilität. Die Platte kann ich aber nur mit meinem Plattenspieler zu Hause hören. Die kann ich nicht rumtragen. Das will ich auch gar nicht, wenn ich Platte höre. Denn diese Hörsituation zeichnet sich ja dadurch aus, dass ich mich der Musik auch anders zuwende. Man würde vielleicht von einem Modus der Zuwendung sprechen, der wesentlich konzentrierter ist.
Morgen ist Record Store Day, eine Art Konjunkturprogramm für unabhängige Plattenläden. Dominik Schottner ist selbst Kunde in diesen Läden und das war seine Recherche zur Metaphysik des Plattenhörens in einer digital-medialen Zeit.